letzte Mal, als ich da gestanden bin, ist der Vers da auch vorgekommen. Stellt euch aber entschlossen zum Kampf auf. Und ihr werdet euch fragen, hey, nochmal, da hast du schon mal Predigt davon. Wir haben das gehört, am 7. Januar. Warum denn nochmal? Oder bist du einfach die gleiche Predigt, die ich selber hatte, nochmal 2 oder 3 Tage und dann 3 Wochen und dann ein halbes Jahr später nochmal hören, damit es mir bleibt? Und wahrscheinlich sind ja viel besser als ich. Aber trotzdem, ich habe mir einfach gesagt, da ist ein Thema, das so wichtig ist, dass ich das wie nochmal möchte vorbringen. Zuerst muss ich aber noch schnell etwas sagen zu meiner Frau. Sie lässt auch ganz herzlich grüßen. Wir haben in Sachen Gemeinde manchmal unterschiedliche Meinungen. Indem sie muss jemanden erdauern, dass ich mich beklage und sage, ach, könnte man es nicht besser machen. Und sie findet dann einmal, du, es ist doch gut. Und auch eure Gemeinde ist ein Thema bei uns am Abend oder am Morgentisch. Und wir leiden darunter manchmal unterschiedlich. Und darum sagt sie, du, gang, du bist mit meinem Segen gegangen. Ich hoffe aber, dass sie das nächste Mal, wenn ich wieder da bin, etwa in einem Monat, dass sie dann dabei ist. Und dann wird es auch nicht die Wiederholung der Predigt haben, die ich schon im Januar gehalten habe. Sie lässt auch herzlich grüßen. Man merkt, wir beide ist Kirche nicht gleichgültig. Wir sind dabei. Manchmal sind wir dabei und leiden darunter. Manchmal haben wir Freude. Und ich kann mir vorstellen, dass für euch ganz viel auch die Situation ist, wo ihr denkt, ah, es dürfte so oder so sein. Und darum lade ich auch jetzt ein, halt das nochmal zu hören und trainiert es nicht und zu hören, was der Paulus da sagt. Und ich fange an, wo der Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Nun ist das natürlich ein Vers, der speziell zu mir redet. Weil ich bin dann einer, der sagt, könnte der nicht besser? Könnte die nicht etwas anders machen? Also, der Paulus sagt, hört, das, was wir uns anstrengen sollen, für sind nicht die Leute, die manchmal zu lang predigen, manchmal unnötig. Meine Frau dort etwas sagen, du, ich habe wieder eine Frau gehabt, die hätte nicht aufhören können. Unser Kampf geht nicht zu dem, sondern gegen etwas, wo wir nicht anlangen können. Gegen Macht von der Gewalt, Macht von der Finsternis, die über die Herz, über die Erde herrscht. Und heute haben wir es eigentlich ganz einfach, von dem sehr viel zu sehen. Wenn wir jedes Mal, wenn wir die Nachrichten anschauen, oder gehört, sehen wir, was da Schlimmes immer wieder passiert. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, also der Kampf ist nicht, dass der Prediger ein bisschen kürzer redet. Ich schaue auf die Uhr, dass es rechtzeitig fertig ist. Es geht nicht darum, dass das Lobpreis ich könnte noch ein bisschen löpfiger sein, aber danke vielmals, ist gut gewesen. Sondern es geht darum, zu verstehen, dass vieles, was passiert, wird durch Macht bewirkt und gesteuert, wo wir selber nicht mit unseren Augen direkt sehen können. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, weil so unsichtbare Mächte, die können wir eigentlich gar nicht gut fassen. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, ja, müssen wir denn mit denen oder gegen die etwas unternehmen? Wir sehen sie nicht, also warum müssten wir etwas machen? Warum müssen wir uns gegen Gewalten in der Finsternis wehren? Ihr habt sicher die Nachrichten gehört vom Kampf in Israel. Ihr habt gehört, Nachrichten gehört von all diesen furchtbaren Sachen in der Ukraine. Nur zwei Sachen, wo wir jetzt gerade vorne dran stehen, aber ganz vielen Orten ist Furchtbares, was passiert. Viel Not, viel Krieg, viel Unterdrückung. Und der Paulus sagt, das wird bewirkt durch Macht von der Finsternis. Und jetzt frage ich euch, ja, müssen wir denn gegen solche uns wehren? Müssen wir hingehen und geistliche Kämpfe führen? Warum ist das nötig? Und so sagt er, oder vielleicht ist es notwendig, dass man versteht, um was geht es eigentlich im Letztlichen. Die Macht der Finsternis, aber auch Gott selber, sind interessiert an unserem Herz. Das Herz wird im Judentum eigentlich als der Ort vom Geist, von der Energie, von der Nachfolge verstanden. Wir sind aufgefordert, herzlich dabei zu sein. Sie sind interessiert, dass man sie anbetet. Also Gott möchte, dass wir ihn anbetet, aber in der gleichen Art und Weise sind auch die dunklen, die finsteren Mächte die, die wollen, dass man sie anbetet. Und wir wissen, dass der Böse nur noch wenig Zeit hat. Und darum ist es ja auch eine Frage, sind wir auf der richtigen Seite? Sind wir dort parat, wenn der Kampf um unser Herz geht? Also wir merken es natürlich, wenn an der Weihnacht geht der Kampf um das Portemonnaie. Aber auch dahinter zu ist natürlich unser Herz. Was wir alles gern hätten, was wir unbedingt uns wünschen. Die Kinder machen uns das ja vor. Und vielfach ist auch deswegen eine Auseinandersetzung. Und darum sagt der Paulus, er sagt, lasst euch stärken. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Also wir merken, der Kampf da, der ist ja ganz unterschiedlich. Also mein Enkel geht in die erste Klasse. Bei ihm ist natürlich der Kampf um, was komme ich für ein Geschenk über? Und hat es genug im Portemonnaie. Wir haben andere Kämpfe, aber auch bei uns züchtet es manchmal, dass man gern dies oder jenes hat. Und wenn es darum jetzt geht, dass wir verstehen, wie wir uns verhalten sollen, dann brauchen wir auch Kraft. Und das finde ich spannend, dass Gott sagt, ich gebe euch Kraft. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Da heisst es also nicht, dass du in erster Linie zuerst mal musst trainieren. Gestern habe ich die Söldner, die Legionäre, wie die haben müssen, antreten. Man hätte also müssen Geld haben, damit man etwa ein Jahr lang hätte können das finanzieren. Sie haben 30 Kilo Ausrüstung umgetragen. Sie sind jeden Tag, also am Anfang haben sie müssen jeden Tag trainieren, um diesen ganzen Angriff und dem können standhalten. Und da ist es jetzt in erster Linie so, dass im geistlichen Bereich, sagt der Paulus, lönnt euch Kraft geben, lönnt euch stärken. Also wir dürfen Gott anbeten, wir dürfen Gott bitten und sagen, lass, ich bin zu wenig stark, ich kann es nicht. Ich brauche deine Kraft. Und dann sagt er auch, der Paulus im Vers Epheser 6,11, legt die Rüstung an, wo Gott für uns parat hat. Also, ist noch spannend. Gott sagt, ich habe eine Ausrüstung für euch, damit ihr könnt in dieser schwierigen Situation der Welt bestehen. Und dann ist die Frage, die, was ist denn da passiert? Und wir müssen zurückgehen und sehen, dass bei Adam und Eva ist es so eine ganz merkwürdige Begebenheit, nämlich Gott hat gesagt, du, es ist alles für euch. Ihr dürft alles brauchen. Nur gerade ein Baum, der hat schöne Äpfel dran, aber die sind nicht zum Nehmen, weil das ist für die, wer dort davon isst, wird sterben. Und wir kennen die Geschichte. Eva hat ein Baum angeschaut und Adam hat sich nicht erinnert und hat nicht interveniert, um zu sagen, nein, den kann man jetzt nicht anschauen, der ist uns nicht gegeben zum Brauchen. Und das Resultat ist, dass die Gemeinschaft, die sie hatten im Paradies, zerbrochen ist und wir sind in einer Welt, wo Auseinandersetzung passiert zwischen Gott und der Macht von der Finsternis. Und das ist nicht etwas, wo wir hingehen und einfach jetzt sagen, ja, so, ich habe es zwar noch nie gesehen, aber kann möglich sein. Es sind Mächte, wo wir trainiert geboren werden, wo wir nichts anderes können, als auch dort uns drin bewegen. Jetzt bin ich da eins zu weit. Und deswegen brauchen wir den Schutz der Ausrüstung. Und im Vers 6,13 vom Epheser heisst es, wenn denn der Tag kommt, wo wir angegriffen werden, dann sind ihr parat und ihr könnt euch dem entgegenstellen. Habt ihr gehört? Also, der Paulus redet nicht davon, dass wir dann die anderen bodigen, dass wir gewinnen. Sondern er redet davon, dass wir uns dem entgegenstellen können. Jesus hat gesagt, ich habe den Widersacher besiegt am Kreuz und durch die Auferstehung. Also das Böse ist besiegt, aber es ist immer noch da. Und darum sollen wir parat sein, dass wenn die Herausforderung an uns kommt, dass wir Mittel zur Verfügung haben, um dem zu widerstehen. Und so sehen wir, ich das noch mal schnell zurückblenden, wir sehen jetzt hier den Legionär, der Paulus braucht das Bild vom Legionär. Und er braucht die verschiedenen Elemente der Rüstung und wir sehen, also der hat relativ heftiges Metall um sich herum. Mit der linken Hand hebt er dort ein Schild. Auf der rechten Seite hat er einen Speer, einen Helm, einen Brustpanzer und, wo man nicht so genau sieht, vorne dran einen Gurt. Und wir schauen uns mal, was das bedeutet. Von dieser göttlichen Waffenrüstung, der Gurt von der Wort. Ich weiss nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt. Was heisst das eigentlich? Was heisst das eigentlich? Der Gurt von der Wort. Oder was heisst, was ist Wort? Sind wir vorbereitet? Er sagt, Paulus, tönt den Gürtel von der Wahrheit anlegen. Und da ist zum Beispiel die Frage, ist unser Reden wahr? Also reden wir so, dass das, was wir sagen, klar ist und wahr ist? Oder sind wir eigentlich die, die eher so sagen, etwas sagen, wo wir könnt ja etwas, wo wir nicht ganz genau sagen wollen, was ist es, und wir so eine Andeutung machen, wo wir Halbwahrheiten erzählen. Oder wir kennen das, was wir gehört haben, Fake News. Entschuldigung, dass es Englisch ist. Falsche Wahrheiten heisst das auf, oder Neuigkeiten auf Deutsch. Fake News. Gefälschte Bilder. Ich weiss nicht, ob ihr euch das bewusst seid. Man kann heute das Bild von Christian Sager mit einer Prostituierten sehen. Also das heisst, man hat die beiden nebeneinander gestellt und man sieht, und man schaut das Bild an und das sieht. Und der redet auch noch so, also man sieht, das ist der Christian Sager. Und dann wird er sagen, hey, darf das sein? Das ist doch nicht ihn. Und trotzdem sehen wir das Bild. Also wir sind heute in der Situation, dass wir Sachen sehen, wo wir nicht mehr sicher sind, ob das wahr ist oder nicht. Vielfach merken wir in der Politik, dass man in der Wahrheit ist sehr relativ. Also wenn der Putin von etwas redet, dann hat man das Gefühl, das ist ein guter Dienst, den er tut an der Menschheit. Das redet da in der Ukraine einen Krieg führt. Und so ist es so, dass gefälschte Bilder, gefälschte Personen, motivierte Falschaussagen. Wir sind ständig in der Situation, dass die Frage an uns kommt, was ist Wort? Wie können wir dem entgegentreten? Was können wir dazu machen? Es ist auf der einen Seite wichtig, dass wir selber für die Worte einstehen, dass wir das, was Worte ist, klarlegen, offenlegen. Es ist nötig, dass wir dort, wo Leute weisse Lügen erzählen, White Lies, sagen wir auf Englisch, dort, wo man einfach etwas erzählt, wo gut tönt, und wenn man genau hört, wird man wissen, dass das falsch ist. Schwammige Formulierungen, so wo man Tatsachen nicht wissen will. Für die Worte einstehen. Das ist etwas, was wir persönlich machen können. Das Zweite, was dazugehört, ist, dass wir ein Anrecht haben, dass wir den Geist der Worte bekommen. Der Heilige Geist ist die Person, die wir als Nachfolger von Jesus dürfen einladen in unser Herz und wo zu uns redet und ständig mit uns unterwegs ist. Er ist in der Lage, und Paulus sagt dort, Gott wird auch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann. Das ist noch wichtig zu verstehen. Also wenn ihr dann etwas seht und denkt, warum seht andere Leute das nicht? Warum merken sie das nicht? Denn ist es vielfach so, dass der Geist von der Worte nur den Menschen zugänglich ist, die Jesus nachfolgen. Die durch ihn in die Wahrheit hineingeführt werden. Er hilft uns, wirklich das zu sehen. Der Geist der Wahrheit hilft uns aber auch zu verstehen, wer Jesus ist. Vielleicht ist auch schon gegangen, dass, wie meine Frau sagt, ich habe viele Freundinnen hier in Wieselangen, aber die sind nicht interessiert. Und wenn ich mal etwas sage, dann machen sie nur so. Wenn man nicht versteht, wer Jesus ist, wenn der Heilige Geist uns nicht das Herz auftut für das, nicht die Sicht auftut für das, dann ist das eine der Heilsmitteilungen, wo man ganz einen Haufen Sachen hört. Ganz viele Möglichkeiten, wie man könnte gesund werden oder was immer. Also wenn der Heilige Geist nicht unser Herz anrührt, uns sehend macht, dann wären wir das nicht verstehen. Und so sind viele Menschen, die eigentlich gerne in der Lage sind, zu verstehen, wer Jesus ist. Zu verstehen, was für eine Bedeutung und was für eine Wichtigkeit hat. Und darum ist es so, dass viele auch nicht interessiert sind, denken, geht mich eigentlich nicht an. Und dann sagt der Vers im Johannes 14, 17, durch die Wort zu Menschen werden, wo Gott geweiht sind. Also dort, wo der Heilige Geist in uns lebt, wo wir die Wort sehen, dort wären wir zu Menschen, wo Gott geweiht sind, also wo Gott gehört, wo Gott kann brauchen. Das ist die Auswirkung von dem, dass er die Worte eigentlich hat. Es darf uns unserem Leben so formen, dass wir Menschen sind, die für Gott eigentlich auch brauchbar sind, wo er uns reden kann. Und so ist eigentlich dort, wo man sagt, wir tun den Gürtel der Worte um uns anlegen, dort passiert das, dass der Heilige Geist in uns die Veränderung macht, dass wir Gott geweiht. Und das heisst eigentlich, wir sind für Gott reserviert. Er kann zu uns reden, er kann durch uns wirken. Das Nächste, was wir anschauen, ist der Brustpanzer. Also da das ziemlich stäbige Sache um den Hals herum. Es heisst dort, dass sie speziell eine Schleife anlegen müssen, damit sie ihnen den Hals nicht schneidet. Und ich glaube gern, dass das wahrscheinlich so etwa 20 Kilo schwer ist, wo man dann muss den ganzen Tag umeinander tragen muss. Brustpanzer von der Gerechtigkeit. Und dann wäre der sagen, Gerechtigkeit. Was soll das? Was soll das? Was ist gemeint? Ich versuche, so ein bisschen einzelne Stichworte und aufzuführen. Einerseits ist Gott gerecht. Und wenn wir sagen, Gott ist gerecht, dann ist es so, dass seine Eigenschaft und sein Tun sind so, dass er sich auf die Zusagen gemäss verhalten tut. Also dort, wo er etwas sagt, wird er auch sich an das halten. Er ist gerecht gemäss seinen Eigenschaften. Und dann im Römer 1,16 heißt es, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Also Gott zeigt unsere Gerechtigkeit, wie er ist, und wir haben den Zugang durch den Glauben. Und jetzt, wie hat die Gerechtigkeit, denn sagt er, sie kommt dem zugute, der ihm Christus vertraut, der ihm vertraut. Was meint das? Gott selber, weil er gerecht ist, kann mit uns eigentlich nur eine nähere Beziehung haben, dort, wo unser Leben auch befähigt ist und geformt ist durch Gerechtigkeit. Er braucht eigentlich die gleiche Fähigkeit, die wir auch haben. Wir müssen, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, und wie werden wir das? Wie werden wir gerecht? Und da heisst es in Römer 10, gerecht durch den Glauben. Also dort, wo wir hingehen und glauben, dass Jesus unsere Rettung ist, dass durch Jesus heilig passiert, dass wir als seine Nachfolger auch bei ihm wären sehen, dass wir leben würden. Gerecht sind wir, indem Jesus unsere Schuld übernommen hat. Also Gerechtigkeit, die wir selber haben, ist etwas, wo eigentlich uns zugewiesen wird oder geschenkt wird. Unser Vertrauen auf Jesus wird dazu führen, dass wir leben. Vielleicht ist auch aufgefallen, wenn man in Gesprächen mit Leuten, die nicht in die Kirche gehen, von Jesus redet, dann hören wir, also Gott geht schon, es geht so etwas, aber Jesus ist eigentlich nicht wichtig. Ganz viele Leute haben den Eindruck, nein, Jesus ist nicht wichtig. Und ich merke eigentlich, dass in den verschiedenen Stellen im Neuen Testament immer wieder darauf hingewiesen wird, Jesus ist der Ankerpunkt, der dafür sorgt, dass für uns eine neue Situation gibt, wo wir gerecht werden durch den Glauben. Es ist auch eine heilschaffende Gnade, die Gerechtigkeit Gottes. Also Gerechtigkeit Gottes ist nicht nur so, wo sie dann sagt, ihr habt Fehler gemacht und jetzt habe ich das aufgeschrieben und das wird nicht mehr vergessen. So ist es eigentlich im Islam, dass der Moslem immer vor dem Dilemma steht, lange habe ich genug gemacht, bin ich gerecht oder bin ich richtig? Gerechtigkeit von Gott ist eine heilschaffende Gnade. Also dort, wo wir an Jesus glauben, werden wir auch geleitet, dass wir die Gnade dürfen annehmen, dass er uns gerecht spricht. Und Jesus ist so der Schlüssel zum Leben. Meine geschenkte Gnade oder meine geschenkte Gerechtigkeit öffnet nun auch als weiterer Punkt die herzliche Beziehung zu Gott und zu Jesus. Manchmal haben wir den Eindruck, wir müssen ganz viel tun. Manchmal haben wir den Eindruck, das sei so schwierig. Und ich lerne immer mehr auch zu merken, es ist eine Herzlichkeit, wo Jesus mit uns möchte pflegen. Und die Beziehung braucht auch die Gnade von ihm. Die geschenkte Gerechtigkeit. Wir gehen zur letzten oder zur dritten, die Schuhe von der Bereitschaft. Vielleicht habt ihr auch gefragt, warum redet es da die Schuhe von der Bereitschaft? Und dort heisst es dazu, die Schuhe von der Bereitschaft vom Frieden zu erzählen. Weiter zu sagen, Schuhe von der Bereitschaft. Was heisst das? Ich denke, es ist ganz aktuell heute, dass wir ganz viel Ohrfrieden auf dieser Welt haben. Ich habe mir Mühe genommen, so ein bisschen einzelne Sachen anzuschauen, wo Menschen anfangen, im kleinen Bereich für Frieden etwas zu machen. Aber da heisst die Schuhe von der Bereitschaft. Und da frage ich, was heisst das für mich selber? Zuerst fängt an, dass ich sage, bin ich der, der Frieden hat? Frieden mit Gott, aber auch Frieden mit meinen Nachbarn. Frieden mit meinen Wünschen. Ihr kennt wahrscheinlich ganz viele Leute, die auch zufrieden sind. Die immer wieder sagen, ah, mir fehlt etwas oder ich komme nie Sachen über, die ich bräuchte. Frieden mit sich selber ist eine Voraussetzung, dass man Frieden weitergeben kann. Und dann, damit wir das können, ist wichtig, dass wir die Opposition gegen Gott können loslassen können. Dass wir können sagen können, vieles, was ich nicht verstehe, machen mir Schwierigkeiten und ich bitte darum, dass du in meinem Herz einen Frieden zu dir entstehen lässt. Viele haben Grund, zu sagen, ich habe keinen Frieden. Ich habe ganz viele Sachen, die ich sollte oder möchte haben und ich komme die nicht über. Unzufrieden. Wir sagen ja, wir reden davon, da ist eine unzufriedene Person. Und selbstverständlich gibt es viele Sachen im Leben, wo man merkt, da ist Frieden oder da sind wir unzufrieden. Und ich möchte das unterscheiden zu dem, dass wir grundsätzlich einen Frieden in unserem Herzen haben. Dass wir Dankbarkeit gehört zu dem Frieden, also dass wir mit dem, wo uns gegeben sind, auch Frieden haben können. Und dann ist die Frage, wie sind die Möglichkeiten, mein Umfeld Frieden auszubreiten? Also, die erste einfache Situation ist eigentlich der Frieden in der Familie. Vielleicht ist auch allen bekannt, dass es in einer größeren Familie Konflikt gibt, Sachen, die nicht so laufen, wie sie sollten, wo die einen finden, sie sind nicht richtig berücksichtigt worden. Man kann nicht aus miteinander oder man redet nicht mehr miteinander. Also Frieden in der Familie ist etwas, wo man relativ schnell konfrontiert sind und auch die Möglichkeit haben, wo wir können anfangen, Frieden zu verbreiten. Und dann das Weitere, was ich gesehen habe, ist, dass wirklich überzeugende Situationen sind, wo Palästinenser und Israeli zusammen beide betroffen gewesen sind von einem Tod von ihrem Kind durch die gegnerische Seite. Und sie haben gefunden, da hören wir jetzt aufständig nur Krieg zu haben und haben angefangen, für Frieden zu reden, bei den Schulen, überall. Da ist dann nachher etwas, wo wir dürfen Frieden weiter verbreiten in einem breiten Rahmen. Bei uns ist Friedenssuche in der Gesellschaft sicher auch etwas, wo es darum geht, dass wir sagen, wir reden nicht über den anderen reden, sondern wir suchen das Gespräch miteinander. Dort, wo wir anfangen miteinander reden, dort wird auch das Gespräch nachher möglich sein und wir verstehen, was für weitere Wege das es gibt. Ich frage, gab mich die Predigt persönlich etwas an? mache ich etwas mit dem? Ist das ein Thema, wo mich etwas angeht? Und ich sage, wenn man daran erinnert, dass Gott und die Mächte der Finsternis in Konflikt stehen zueinander, ist auch die Frage, wo bin ich dran? Bin ich auf welcher Seite bin ich? Und leider gibt es auch keine neutrale Seite. Es ist das eine oder das andere. Und dann ist es aber auch so, dass ich nicht allein oder nicht soll allein kämpfen. Wir haben die Legionäre der Römer gesehen. Die haben in der Hochzeit vom römischen Heer und vom römischen Reich haben die Legionäre ja von England bis weit in den Osten sind sie überall präsent gesehen. Und warum sind die so gut gesehen? Weil sie haben nicht Einzelne, die gekämpft haben, sondern sie haben dann in Kohorten. Kohorten ist 100 Mann. Und es gibt so interessante Bilder, die haben zum Beispiel das Schild, wenn sie haben so ein Viereck gemacht und dann haben alle das Schild vorne dran hergehabt und oben dran ein Schild. Also gegen die Kohorte hat man gar nicht können angehen. Wenn etwas machen, dann kann ich es nicht allein. Dann ist es nötig, dass wir miteinander unterwegs sind. Wenn wir, das uns wichtig geworden ist, dann ist es wichtig, dass wir andere suchen, die mit uns gehen. Und darum ist es gut, wenn wir uns, jetzt, wenn wir dann nachher nach der Versammlung rausgehen, fragen, wo kann ich etwas bewegen? Wo bin ich der, wo, wie in dem Beispiel, vom Söldner, vom Legionär eben parat bin, ein Stückchen Frieden zu verbreiten. In der Öffentlichkeit, in der Familie, in der Kirche. Und so lohne ich auch. Ich denke, das ist ein Versuch, wo wir merken, die spannende Geschichte hat ganz vieles, wo wir dahinter zu müssen, erduren und anschauen und merken, wo können wir Schritt machen. Und es ist nicht die Meinung, dass man hingeht und sagt, ja, jetzt haben wir alles geschafft, sondern es geht dann wirklich darum, dass wir auch innerhalb der Gemeinde einander helfen, solche Friedensbringer zu sehen. Danke. Amen.